Deutschlandfunk, Börse.
Reaktionen auf die neuen Corona-Maßnahmen. Mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute sind eher gelassen, denn Industriebetriebe, die können ja weiterhin arbeiten. Wie nun die Reaktionen an der Börse sind, das beobachtet Jan Plate für uns. Was ist denn da zu hören?
In Bezug auf einen härteren und längeren Lockdown in Deutschland, da geben sich die Börsenhändler so weit entspannt, weil, wie Sie auch gerade gesagt haben, grundsätzlich ja weitergearbeitet werden kann, die Lieferketten und die Industrie nicht wirklich belastet sind. Ansonsten in den USA bei der Wahl in Georgia, da entwickeln sich die Dinge so, wie sie im Grunde genommen erwartet wurden. Und dann ist da noch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA mit ihrer Zulassungsaussage zum Covid-Impfstoff des US-Herstellers Moderna. Die EMA empfiehlt die Zulassung und Deutschland bekommt wohl über die EU 50 Millionen Dosen von diesem modernen Impfstoff, weil einige EU-Länder keine wollen, hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums gesagt. Und der DAX, ja, mit einem deutlichen Plus von fast 1% bei 13.792 Punkten.
In den vergangenen Tagen haben sich die Ölförderländer im Rahmen der OPEC Plus besprochen. Es gibt wieder eine Kürzung der Fördermenge. Wie reagiert denn der Ölpreis?
Nachdem es gestern schon um rund 4% nach oben gegangen war, geht es heute für die Nordseesorte Brent nochmal um rund 1% aufwärts auf etwa $54. Und ja, die OPEC Plus hat entschieden, die Ölproduktion zumindest in den kommenden beiden Monaten Februar und März zu reduzieren. Dazu habe ich kurz vor der Sendung das Börsengespräch mit Gabriele Wiedmann von der Deka Bank geführt. Die Deka Bank gehört zu den Sparkassen dazu. Ja, und zunächst schauen wir im Börsengespräch auf Saudi-Arabien. Wie ordnet da Frau Wiedmann das mit Zahlen ein? Wie viel produziert Saudi-Arabien eigentlich grundsätzlich täglich? Und wird da jetzt von Saudis wirklich viel zurückgesteckt?
In normalen Zeiten produziert Saudi-Arabien um die 10 Millionen Barrels pro Tag, also 10 Millionen Fass pro Tag. Die haben jetzt schon reduziert, ja in der letzten großen Reduktionsrunde um 1 Million Barrels, das sind schon mal 10%. Und jetzt dieses weitere Zurückstecken, nochmal 1 Million Barrels weniger, heißt, die sind jetzt dann demnächst nur noch auf 80% ihrer Normalreduktion. Das ist schon ein gewaltiger Donnerschlag.
Um das auch nochmal anders von Ihnen als Expertin einzuordnen, wer kann es sich denn eigentlich innerhalb der OPEC leisten, weniger zu produzieren? Wer leidet unter zu niedrigen Ölpreisen?
Man muss ganz ehrlich sagen, es brauchen alle OPEC-Mitglieder viel Geld, hohe Rohölpreise, weil sie ihre Staatshaushalte ja zu ganz großen Teilen durch das Rohöl finanzieren. Und schon die aktuellen Preise, die ja so um die 50 US-Dollar je Fass liegen, sind eigentlich fast zu wenig. Manche, gerade die afrikanischen, auch die lateinamerikanischen Länder, rechnen eigentlich in ihren Haushalten sogar mit 100 US-Dollar je Fass.
Nun gibt es eine Entscheidung der OPEC Plus, wobei schon zu hören ist, Saudi-Arabien habe im Grunde genommen niemanden gefragt. Das sei eine Entscheidung, die Führerschaft unterstreiche. Wie schlecht ist die Stimmung in der OPEC Plus und wie angespannt ist das Verhältnis, insbesondere von Russland zu Saudi-Arabien?
Man muss ja ohnehin sagen, in der OPEC, das war schon immer ein Gezerre. Und mit der jetzigen Aktion, das war ja wirklich ein Überraschungskuh mit der Reduktion von dem 1 Million Barrels pro Tag durch Saudi-Arabien. Mit dieser Aktion haben sie nochmal gezeigt, sie sind diejenigen, die handlungsfähig sind und damit auch die Chefs. Und gerade im Spiel so mit Russland, ungefähr gleich hohe Produktion, aber auch mit den USA, hat ja auch ungefähr die gleich hohe Produktion, will Saudi-Arabien damit nochmal demonstrieren, wir sind handlungsfähig, wir führen und wir zeigen auch dem Ölmarkt, dass er gelassen wieder höhere Preise bezahlen kann.
Wenn wir mal ein bisschen mehr auf diesen Ölkonkurrenten USA schauen, gerade erst hat Donald Trump kurz vor Ende seiner Präsidentschaft in Alaska größere, bisher geschützte Gebiete zur Ölsuche freigegeben. Freut sich da die US-Ölindustrie über dieses Alaska-Geschenk und ist aus den USA mit mehr Ölangebot zu rechnen, was den Preis dann im Zaum halten könnte?
Wenn die Perspektive passen würde, dass jetzt mittel- bis langfristig in den USA ungehemmter Rohöl produziert werden kann, dann wäre das toll für die Unternehmen. Das Problem ist aber, dass ja jetzt eine demokratische Präsidentschaft kommt und Herr Biden schon klar signalisiert hat, er wird die Rohölindustrie deutlich zurückstutzen. Also diese kurzfristige Aktion, da geht es jetzt eher wieder um persönliches Demonstrieren nochmal von Handlungsfähigkeit. Das hat für die Ölindustrie und Ölproduktion aus meiner Sicht keine Auswirkungen.
All das, was wir jetzt besprochen haben bisher, was bedeutet das für uns in Deutschland? Bedeutet das höhere Ölpreise sowie teureres Heizen und Tanken in Deutschland?
Die nächsten Monate werden nochmal spannend. Wie entwickelt sich Corona und damit auch die Ölnachfrage weltweit? Und es kann schon sein, dass jetzt, wenn die Corona-Krise sich nochmal ein bisschen dramatischer entwickelt, dass dann die Ölpreise wieder fallen, die Nachfrage fällt. Das ist dann gut für uns, für die Tankstelle, für den Heizöltank, für die Preise. Mittelfristig rechne ich schon damit, dass die Ölpreise dann wieder etwas nach oben gehen. Denn so im zweiten Halbjahr 2021 wird die Weltwirtschaft wieder stärker wachsen, damit auch die Ölnachfrage wieder kräftig anziehen. Und dann wird es auch wieder teurer für uns als Verbraucher.
Jetzt haben Sie mir schon gesagt, Sie rechnen durchschnittlich für dieses Jahr mit einem Ölpreis von $50. Aber wie sieht es denn mit dem Wirtschaftswachstum aus für dieses Jahr, für die Weltwirtschaft und für Deutschland?
Am Ende, auch wenn jetzt die Corona-Welle noch mal stärker zuschlägt, dürften wir in diesem Jahr ein globales Wachstum von knapp 6% haben. Und Deutschland wird mit gut 3% auch einigermaßen gut dastehen.
Ja, das war Gabriele Wiedmann zur Ölförderkürzung. Wir bekommen gleich noch Daten zur Inflation, wie die sich im vergangenen Jahr entwickelt hat, Herr Plate. Welche Erwartungen gibt es denn? Was zeigt sich da zum Beispiel schon beim Goldpreis?
Es wird mit einer niedrigen Inflationsrate gerechnet, nachdem zum Teil ja auch im letzten Jahr die Inflation sogar negativ gewesen ist. Längerfristig wird schon mit Inflation und steigenden Preisen gerechnet und das sehen manche dann auch im Goldpreis. Der Goldpreis zwar im Vergleich zu gestern unverändert, aber dennoch bei $1.946. Und für einige zeigt sich auch der weiter steigende Preis der digitalen Kryptowährung Bitcoin als Inflationserwartung und dass auf alternative Anlagen gesetzt wird. Der Bitcoin hat ein neues Rekord hoch bei über $35.000 erreicht und bewegt sich auch jetzt auf diesem hohen Niveau.
Und wie entwickeln sich Anleihen und Euro?
Deutsche Staatsanleihen deutlich weniger gefragt, die durchschnittliche Rendite bei -0,55% der Euro bei einem Dollar 23,42.
Heidelberg Zement heute als deutlicher DAX-Gewinner, woran liegt das?
Das liegt an der Wahl in den USA in Georgia. So wie sich da die Dinge für die Demokraten entwickeln, könnte der Zementhersteller Heidelberg Zementhändlern zufolge von den hohen Investitionen in die amerikanische Infrastruktur profitieren. Und da scheinen manche Anleger drauf zu setzen. Beim DAX-Wert Heidelberg Zement die Aktie deutlich vorne im Index mit einem Aufschlag von 5,5%.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht.